Okay, herzlich willkommen, MVVM in Windows 8 und Windows Phone 8. Bisschen später, ja, der Beamer hat, oder dieser Kasten hier, was auch immer das ist, der hat hier ein paar Probleme verursacht, aber jetzt sind wir da. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Thomas Huber, da gibt es ganz viele davon, vielleicht kennt ihr den Bergsteiger oder so. Ich habe dann irgendwann einen zusammengesetzten Primary Key genommen und habe meinen Zweitnamen eingefügt, um ein bisschen mehr Eindeutigkeit zu machen. Ja. Im Zeitalter von der Cloud passt der Name ja ganz gut, der zweite. Und arbeite in Basel bei der Firma Trivades, habe mich spezialisiert auf WPF, XAML und so weiter und habe dort ein paar Bücher geschrieben über WPF, Silverlight und Windows Store Apps. Session-Inhalt, was wollen wir anschauen? Wir schauen uns kurz die MVVM Basics an, Grundlagen, und werfen dann einen Blick auf Portable Class Libraries, wie diese funktionieren und wie diese uns helfen, um jetzt in einem MVVM-Applikation das View-Model in Windows 8 und Windows Phone 8 beispielsweise wieder zu verwenden. Und am Ende noch ein paar Tipps und Tricks, wie ich eigentlich die größtmögliche gemeinsame Codebasis machen kann. Okay, MVVM-Grundlagen, wie sieht's aus? Wer hat schon mal Model View View Model Pattern programmiert? Oh, ich muss anders fragen, wer hat es noch nicht gemacht? Ja, es gibt auch ein paar, ja. So klassisch die Leute, die in die Code-Behind-Datei reinprogrammieren. Oder, ich muss dazu sagen, ja, es gibt Leute, die nehmen das ganz, ganz genau, das Pattern, dass nichts in der Code-Behind-Datei drinsteht. Und ich sage eher, den Kopf sollte man nicht ausschalten. Das heißt, manchmal gibt es vielleicht auch Stellen, wo man sagt, hey, okay, an der Stelle mache ich einen Event-Handler in meine Code-Behind-Datei und rufe daraus das View-Model auf. Das ist auch okay. Ja. Das heißt, es ist nur ein Pattern und keine goldene Regel. Muss man auch immer wieder ein bisschen überlegen, was an der Stelle wirklich sinnvoll ist. Und eventuell ist in bestimmten Fällen auch ein anderer Weg einfacher, als über das Pattern zu gehen. Okay, wie sieht's aus? Wir haben unten das Model, das sind unsere Datenobjekte, zum Beispiel eine Personenklasse. Dann haben wir das View-Model, das stellt diese Objekte der View zur Verfügung, wie sie von der View benötigt werden. Das heißt, zum Beispiel bietet das View-Model der View eine Collection von Personenobjekten an und die View bindet sich dann über ein Data-Binding an dieses View-Model und die darin enthaltenen Properties mit den Daten. Neben den eigentlichen Daten enthält das View-Model auch noch Commands und Elemente in der View, zum Beispiel Buttons, können sich an diese Commands binden und wird der Button dann geklickt, wird die Logik von diesem Command ausgeführt, die sich in diesem View-Model befindet. Okay, wir schauen uns das nachher an. Die Stärken von dem Ganzen sind, dass ich eine höhere Wartbarkeit habe, da ich diese UI-Logik strikt von dem eigentlichen UI trenne. Dadurch kann ich auch die UI-Logik viel besser testen, weil ich habe alles schön in meiner View-Model-Klasse programmiert und kann dann Unit-Tests gegen die View-Model-Klasse schreiben und kann das Ganze automatisiert ablaufen lassen. Da muss ich dann auch ein paar Sachen beachten, ja, zum Beispiel, wenn ich eine Delete-Methode in meinem View-Model habe und ich mag dann eine Messagebox anzeigen, möchten Sie wirklich löschen oder sowas, das kann ich dann natürlich nicht direkt im View-Model machen, weil der Unit-Test würde dann stehen bleiben, da wird dann im Unit-Test die Messagebox da, Messagebox Show und dann wird er warten. Das heißt, dort muss ich auch schauen, dass ich solche Logik über Interfaces so Abhängigkeiten aus meinem View-Model rausbekomme und dann eben an einer anderen Stelle programmieren. Ein großer Vorteil jetzt auch von MVVM, wenn man jetzt schaut, dass wir für Windows Phone 8 und Windows 8 das verwenden, ich kann die View einfach austauschen oder ein View-Model für mehrere Views verwenden. Und das schauen wir später an. Wichtige Klassen und Interfaces. Es gibt das iCommand-Interface. Von dem Typ sind die ganzen Commands, die ein View-Model bereitstellt. Dann gibt es das iNotifyPropertyChanged-Interface. Das wird von dem View-Model und eventuell auch von Model-Klassen implementiert. Darüber können Properties einfach das UI benachrichtigen, wenn sie sich geändert haben. Das Interface definiert nichts weiter als ein Property-Changed-Event. Und dann gibt es noch die Observable-Collection-Klasse für Collections. Die implementiert iNotifyCollectionChanged, was ein Event hat, ja, wer wir jetzt erraten, das heißt hier Collection Changed. Und das wird immer dann ausgelöst, wenn zur Collection Elemente hinzugefügt oder gelöscht werden. Dadurch weiß dann auch wieder das UI bzw. das Data Binding, hey, da ist was passiert, ich muss die Daten neu holen. Okay, wir schauen uns jetzt mal eine ganz simple kleine Applikation an. To-Do-Liste, ja, da haben wir eine kleine Textbox, einen Button zum Item hinzufügen und dann eine Liste darunter, wo diese Sachen angezeigt werden. Ihr seht, ich habe es schon ausgefüllt, ja, Demo ausdenken, habe ich schon ein paar Tage vorher gemacht und jetzt mache ich den nächsten Punkt, Demo vorführen und schauen wir uns das kurz an, wie wir das mit MVVM machen. Okay, ich erstelle hier in Visual Studio ein neues Projekt, eine Windows Phone App, wähle kurz Windows Phone aus und schau mal, wo ich hier bin. Ja, Demos live, das passt. Und nenne es hier einfach mal Tech Days 2013 und Phone App. Okay. Oh, 2012, I'm sorry. I'm sorry, da hinten läuft der Doc Marty, er kennt ja sicher Back to the Future. Ja. Okay, diesmal eine Reise in 2012, was soll's. Bauen wir hier die kleine Applikation. Ich habe jetzt hier meine Mainpage sichtbar und ich baue einfach mal schnell das UI. Ja. Das heißt, den Titel von der Applikation, Tech Days, schreibe ich hier jetzt 2013 hin, ja, damit es aktuell ist und nenne es einfach To-Do-Liste. Okay, und ich gehe kurz hin und mache das Layout hier zu diesem Grid, was hier schon standardmäßig definiert ist. Füge ich hier ein paar Zeilendefinitionen dazu. Eine mit der Höhe Auto und eine mit der Höhe Stern. Das ist der Default-Wert, deswegen gebe ich dort nichts mehr an. Und ich füge noch zwei Spalten dazu. Ups. Grid Column Definitions. Column Definition, die mache Stern und die zweite setze ich die Breite auf Auto. Und ich platziere jetzt einfach mal hier meine Textbox darin. Okay. Ein Button zum Hinzufügen. Content Plus. Grid Column 1, da pflanze ich den rein. Font Size setze ich hier auf 40 und dann habe ich das schon mal da oben und darunter platziere ich eine einfache Listbox, wo ich sage Grid Row 1, Grid Column Span 2. Okay, damit habe ich mein UI schon mal gebaut, ja, hochkomplex. Natürlich, mehr gibt es nicht. Wir haben Buttons und Eingabefelder und sonstige Controls, wo wir Daten anzeigen und Sachen auslösen. Gehen wir hin, bauen unser Model. Ich füge hier hinzu einen neuen Folder Model und add hier mal eine Klasse, die nenne ich To-Do-Item. Okay. Public Class To-Do-Item. Mache hier zwei Properties, Private String Title, Title, Control RE, dann poppt es auf, Enter, Enter. Okay, dann habe ich die Property drin. Private Bool ist dann, ja, ob es erledigt ist, Control RE, Enter, Enter und jetzt habe ich die Property auch drin. Okay, standardmäßig, wenn man keinen ReSharper installiert hat, ja, ist das der schnellste Weg, um Properties zu erstellen. Ich mache noch weiter jetzt einen Ordner, den nenne ich hier Base und da will ich jetzt eine Basisklasse für meine View Models und Models reinmachen, wo das Interface iNotify Property Changed implementiert. Ich nenne die Klasse einfach mal Observable. Okay, mach die public, I notify property changed. Und ihr seht, das Interface hat nur ein Event hier und üblicherweise definiere ich hier eine virtuelle Methode, damit ich dieses Event aus Subklassen auslösen kann. Property name, okay, ich definiere hier die Methode und speichere mir diesen Event-Händler in einer lokalen Variable. Prüf, Händler, ungleich null. Und wenn ja, wenn da noch was da ist, this new property changed event args und löst es aus mit diesem Namen. So, jetzt kann ich mein To-Do-Item von dieser Observable-Klasse ableiten. Okay, und kann jetzt hier drin in der isDone-Property diese Methode aus der Basisklasse aufrufen. Und selbe kann ich in der Title-Property machen. Okay, Title. Hier mit dem String Title. Also, wir haben unser Model mal gebaut. Ich gehe als nächstes hin, mache einen Ordner View Model, implementiere hier eine Klasse, die nenne ich Main View Model. Die leite ich auch von diesem Observable ab. Dann habe ich das iNotify Property changed. Und was ich jetzt hier mache, ich mache eine Liste mit To-Do-Items, wie ich sie gerade erstellt habe. Okay, nenne diese Property To-Do-Items, der Setter ist private und initialisiere das Ding in meinem Konstruktor drin. Sag hier to-do-items ist gleich new observable collection. Okay, ich mache hier noch eine kleine Load-Methode rein und sage hier, mag ich jetzt quasi meine Daten laden in diesem View-Model. Ich mache es mal dummy-mäßig, sage hier einfach to-do-item, new to-do-item, title, get Beamer to work. Ja. Das ist immer gut, kann man immer brauchen, ihr wisst ja. Und mach noch eins rein. Ja, meine Frau hat mir heute Morgen gesagt, heute Abend muss ich noch den Kompost rausbringen. Ja. Also speichere ich das auch mal hier ab, dass ich es nicht vergesse. Okay, habe hier zwei To-Do-Items, das heißt, die Collection wird geladen. Einfach mal so dummy-mäßig. Und mach mir jetzt noch eine weitere Property. Denk dran, oben die Textbox für ein Eingabefeld. Da mache ich auch eine kleine Property, private string, new item text, control RE, enter, enter. Okay, die Property ist da. Und jetzt kann ich auch aus der Basisklasse on property changed new item text aufrufen. Okay. Jetzt brauche ich noch ein Command. Jetzt habe ich quasi die Daten-Properties hier. Ja. Ich könnte jetzt schon mal hingehen, ja, vielleicht machen wir das mal. Ich könnte schon mal hingehen und könnte jetzt bei der Listbox sagen, Item Source ist gleich Binding to Do Items. Damit das funktioniert, muss ich in dieser Mainpage natürlich noch das View Model entsprechend in den Data Kontext setzen. Das heißt, ich mache das hier mal, this Data Context New Main View Model. Und jetzt kann jedes Binding sich direkt an dieses Main View Model binden. Ich rufe auf dem Main View Model, ja, schreibe es ein bisschen anders. Ich mache eine Klassenvariable hier, Main View Model. VM und weise es im Data-Kontext zu und gehe dann vielleicht hin und schreibe Override on Navigated To. Ja, wenn hier hin navigiert wird, dann sage ich zu meinem VM, hey, lad die Daten. Das heißt, hier rufe ich mal die Load-Methode auf. Und da drin haben wir implementiert, wenn ich da hinspringe, das Laden von den To-Do-Items. Okay, back to our Main-Page. Meine Listbox sitzt hier, alles schön und gut, ja, meine Textbox, da kann ich jetzt sagen Text, Binding, New Item Text aus meinem View Model, Mode Two-Way, da ich es wieder zurückschreiben mag und die Listbox binde ich an To-Do-Items und hier muss ich jetzt noch das Aussehen für so ein To-Do-Item definieren. Das heißt, ich mache hier ein Data-Template, packe ganz einfach mal ein Stack-Panel rein, Orientation horizontal, hier eine Checkbox, ist checked, binde ich an die isDone-Property aus diesem To-Do-Item und ich mache noch einen Textblock, Text, binde ich an meine Title-Property aus dem To-Do-Item. Die Font-Size-Property setze ich noch auf 40, ja, damit wir es auch sehen können. Okay, ich starte das Ganze mal, der Simulator sollte gleich hochkommen, ja, hier ist er. Zoom, machen wir mal 100. Ja, der lädt noch ein bisschen. Jetzt poppt es auf. Schauen wir, was passiert. Schwupp, aha. Also, Data Binding hat schon mal funktioniert. Ja, unsere Items sind schon da. Als nächstes müssen wir jetzt noch den Button verbinden. Das heißt, jetzt habt ihr schon die eine Variante gesehen, Daten verbinden mit dem UI. Und jetzt kann ich ja beliebig viele Properties in meinem View Model machen, mit denen ich dann quasi das Ganze hier verwalten kann. Kommen wir zum Command. Hier hat sich in der Vergangenheit was bewährt, was auf Delegates passiert. Es gibt da ein paar Frameworks, MVVM Lite oder Prism, die schon so Commands haben. Ich zeige euch ganz kurz, wie man das selber erstellen kann. Ja, jetzt wäre es clever gewesen, ich hätte eins dabei gehabt für die 10 Minuten, aber das haben wir auch gleich. Wir machen Delegate Command, Public Delegate Command und implementieren hier das iCommand Interface. Das besitzt eine Execute-Methode zum Ausführen, eine Can-Execute-Methode zum Prüfen, ob das Command ausführbar ist und ein Event Can-Execute-Changed. Okay, und Ziel ist es eigentlich, dieses Command kann zum Beispiel von einem Button verwendet werden, der hat eine Command-Property und wenn er geklickt wird, führt er automatisch die Execute-Methode aus. Zusätzlich registriert sich der Button für dieses Can-Execute-Changed-Event und immer wenn dieses ausgelöst wird, prüft er den Rückgabewert von CanExecute und tut sich selbstständig aktivieren und deaktivieren. Damit wir jetzt die Logik nicht hier in diesem Command programmieren, sondern in unserem View-Model ausführen können, brauchen wir hier natürlich Delegates. Und deswegen habe ich das Command auch so genannt. Als erstes definiere ich einen Konstruktorparameter ActionExecute und gleichzeitig noch eine Instanzvariable, wo ich diesen Delegate dann drin speichere. Und jetzt kann ich hier in der Execute-Methode einfach den Delegate ausführen, der von außerhalb kommt. Üblicherweise Execute prüfe ich noch, wenn das Ding hier null ist, dann sage ich throw new argument null exception, weil man das haben sollte. Okay, einen weiteren Delegate für can execute, ob das ausgeführt werden kann. Ja, hier ist ein Komma besser. Und speichern wir den auch in einer Instanzvariable hier. Und speichere das ab. Diesen Delegate mache ich hier optional, das heißt, ich weise ja null zu, dass jemand, wenn er den Konstruktor benutzt, den nicht zwingend angeben muss. Okay, jetzt kann ich hier in der canExecute-Methode, kann ich jetzt einfach sagen, return, wenn der Delegate null ist, er darf ja null sein, dann gebe ich immer true zurück, dann kann das Command ausgeführt werden und ansonsten rufe ich den Delegate auf und gebe dessen Rückgabeparameter zurück. Ja, mancher schreibt lieber ein If-Statement, ich habe es jetzt so geschrieben, je nachdem, wie man es gerne hat. Okay, jetzt noch zum canExecuteChangeEvent. Damit das von außen ausgelöst werden kann, mache ich hier einfach eine Methode raiseCanExecuteChanged. War Händler, canExecuteChanged und prüfe hier Händler ungleich null. Wenn er ungleich null ist, dann löse ich den aus. This event args empty. Okay. Damit haben wir unser Delegate-Command programmiert. Ja. Könnt ihr googeln, findet ihr dann genau so. Und ich gehe zurück in mein Main-View-Model und kann jetzt neben diesen Daten-Properties, kann ich jetzt hier irgendwo noch eine Property machen. Public Delegate, Delegate-Command. Und ich nenne das jetzt einfach hier, das ist mein Add-Command. Get private set. Im Konstruktor initialisiere ich das Ganze. Diese Property, add-command ist gleich new delegate-command und jetzt kann ich hier Methoden angeben, on add-execute, on add-can-execute, generate, jetzt schauen wir mal, was er generiert, method, jawohl, ja, geht jetzt mittlerweile auch ohne resharper, on add-execute sage ich hier einfach, okay, ich füge jetzt zu meinen to-do-items, sage ich add new to-do-item, title ist gleich New Item Text, wie ich es definiert habe. Und New Item Text setze ich anschließend wieder auf 0 oder auf einen Leerstring. Und at canExecute sage ich einfach, okay, wenn New Item Text nicht leer ist, das heißt, verwenden wir die String-Methode. String ist null or whitespace. Wenn das false zurückgibt, dann kann er dieses add-Command ausführen. Okay, jetzt muss ich noch dran denken, damit on at canExecute überhaupt aufgerufen wird, muss ich auf meinem Delegate-Command dieses Event canExecuteChanged auslösen. Und das mache ich jetzt in dieser NewItemText-Property, weil die relevant ist. Das heißt, hier sage ich AddCommand raiseCanExecuteChanged. Damit löse ich jetzt das Event aus und alles sollte fein sein. Gehe ich in mein UI rein, wo ist mein Add-Button? Hier sitzt er, sage ich hier Command Binding AddCommand. Alles klar, ich drücke die F5-Taste, start nochmal und hier ist es schon und schreibe jetzt hier irgendwas rein. Ja, mit Shift Page Down kann man auch die Bildschirmtastatur ausstellen und dann die normale benutzen. Mal sehen, ob es geht. Und ja, jetzt seht ihr, der Button ist noch deaktiviert, ich klicke mal drauf. Jetzt ist er aktiviert. Der Grund liegt darin, dass die Textbox die Quelle erst aktualisiert beim Data Binding, sobald sie den Fokus verliert. Jetzt drücke ich drauf und jawohl, der Punkt wurde hinzugefügt. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, in dem Fall ist das ziemlich blöd. Die soll das sofort aktualisieren, diese Textbox. Und das Binding hat eine Property Update Source Trigger. Die enthält hier die Werte Default, das ist Lost Focus, und Explizit, das heißt, dass es explizit aktualisiert wird. Aber den Wert Property Change, den es in der WPF oder in Windows Store Apps gibt, den haben wir hier nicht verfügbar. Das heißt, da gibt es einen kleinen Workaround. Ich habe hier mal eine Klasse geschrieben, die füge ich hinzu. Die habe ich ursprünglich für Silverlight geschrieben. Die heißt Binding Helper. Und ich kompiliere einfach mal und füge hier oben den Namespace hinzu, um diese Klasse zu verwenden. Der Namespace heißt da PhoneApp1, ja, aus dem Test. Und jetzt kann ich da auf dieser Textbox kann ich jetzt sagen, Helper, Binding Helper, Update Source on Change, True. Ja. Im Hintergrund tut er das Text Change Event abonnieren, holt die Binding Expression aus diesem Data Binding raus und aktualisiert es dann automatisch. Und jetzt kann ich, wenn ich es starte, jetzt müsst ihr eigentlich sehen, ja, sobald ich hier was tippe, seht ihr, der Plus-Button hier, der Add-Button aktiviert sich. Sobald hier nichts mehr drin steht, tut er sich wieder deaktivieren. Okay, so far, so gut. MVVM habt ihr jetzt schon gesehen mit allem, was dazugehört. Kompliziertheit kommt natürlich dann bei Dialogen und anderen Sachen, wo wir jetzt aber auch noch gleich sehen werden. Was kam neu dazu? In .NET 4.5 kam das Caller-Member-Name-Attribut, was vom Compiler verwendet wird, dazu. Hier habe ich ein Code-Snippet hinzugefügt, wie das aussieht dann. Das hat den Vorteil für das iNotifyPropertyChanged-Event, das Interface, dass ich dort beim Auslösen von dem Event keinen String mehr angeben muss. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hingehen, in meiner Observable-Basis-Klasse, die ich jetzt programmiert habe, habe ich ja hier diese Methode onPropertyChanged zum Auslösen von diesem PropertyChanged-Event. Da kann ich jetzt an diesen Parameter kann ich schreiben callerMemberName, brauche dann Using für System Runtime Compiler Services und muss diesen Parameter optional machen. Jetzt kann ich hingehen, nehme einfach mal beispielhaft hier im MainViewModel die NewItemTextProperty. Ja. Jetzt kann ich hingehen und kann hier onPropertyChanged einfach so schreiben, ohne diesen Parameter. Weil mit dem String hat es den hässlichen Wert, ja. Ich benenne diese Property um und der String ist dann plötzlich falsch. Das Refactoring funktioniert nicht mit dem String und dann löse ich das nicht mehr aus. Und wenn ich es kompiliere, bekomme ich keinen Fehler. Erst wenn ich es dann teste, dann fällt es mir vielleicht auf oder mir fällt es auch nicht mehr auf, weil ich es schon mal vorher getestet habe und der Benutzer freut sich dann, wenn ich ihm dann die Software ausliefere. Okay, also kann ich das jetzt einfach weglassen. Ich mache mal hier einen Breakpoint, starte es mal und tippe hier was ein. Ja, jetzt sind wir da, ich springe hier rein und gehe da drüber und jetzt sieht man hier ganz klein New Item Text, das heißt, der Name vom Aufrufer wurde übergeben. Jetzt ist man noch hingegangen und hat gesagt, hey, mit dem Attribut, wir machen es noch besser, wir implementieren in so einer Basisklasse noch eine weitere Methode, die wir in Subklassen aufrufen können, nämlich Protected Virtual Bool Set Property. Wir machen die generisch und nehmen hier als Ref-Parameter das Feld, was den Wert speichert, entgegen und den eigentlichen Wert und als dritten Parameter auch wieder diese Property Name. Ich mache das hier rein. Jetzt kann ich hier prüfen, if object equals das Backing Field und der neue Wert, new value. Wenn das gleich ist, dann sage ich hier einfach return false. Ja, ich habe nichts gesetzt. Ansonsten speichere ich den neuen Wert ab, new value, löse hier on property changed aus. Da muss ich jetzt ganz aufpassen, wenn ich es jetzt so schreibe wie hier, dann schreibt er natürlich die Methode rein ins onPropertyChanged, das will ich nicht. Da muss ich jetzt zwingend hier den Property-Namen, den ich hier bekomme, reinschreiben. Ansonsten wird statt der Property eben das hier drinstehen. Und anschließend sage ich hier return true. Okay, speichere das Ganze ab. Jetzt kann ich hingehen, bei meiner newItemTextProperty kann ich jetzt diese zwei Zeilen, die ich hier habe, kann ich jetzt schön auf eine Zeile reduzieren. Das heißt, jetzt kann ich hier schreiben setProperty, ref, New Item Text, Value und that's it. Und der Rest passiert jetzt intern in dieser SetProperty-Methode. Dort speichert er den Wert in diesem Feld und er löst für mich das Property Changed aus. Und das Gleiche kann ich jetzt in meinem To-Do-Item machen. Wenn ich das anschaue, kann ich hier das jetzt wegschmeißen und kann jetzt hier sagen Title. Ja, und dann kann ich das eigentlich, falls ich keinen weiteren Code habe, kann ich das schön kompakt schreiben. Und auch beim Is-Done kann ich genauso schreiben, is done and that's it. Okay, das ist die Neuerung, die in .NET 4.5 hinzugekommen ist. So, jetzt haben wir einen ziemlich schnellen Überflug über das Ganze gemacht. Ja. Von den 10 Minuten sind wir jetzt, glaube ich, noch so 4 hinterher hinterm Zeitplan. Das heißt, das Tempo können wir jetzt vielleicht leicht wieder ein bisschen runter scrollen. Okay, MVVM haben wir gesehen, View-Model-Klasse mit Commands und Daten und das UI bindet sich einfach daran. Wir haben jetzt ein ganz simples Interface gehabt für diejenigen unter euch, die es noch nie genutzt haben. Versucht einfach mal einen Button, eine Textbox und eine Liste zu machen, wie ich jetzt hier auch gemacht habe. Dann kennt ihr schon 80% von den Pattern. Und der Rest ist eigentlich dann noch das ganze Unit testbar zu halten, indem man über Interfaces Sachen aus dem View-Model rausbringt. Und da sehen wir gleich ein Beispiel. Portable Class Libraries, eingeführt mit .NET 4.5, in Visual Studio 2012 verfügbar. Ich habe hier schon Visual Studio 2013 drauf. Wie sieht denn das Ganze eigentlich aus? .NET Framework 4.5, ja, das haben wir jetzt, das aktuelle 4.5.1 schon. Der graue Bereich soll hier das .NET Framework 4.5 darstellen. Irgendwann hat Microsoft ja mal Silverlight rausgebracht. Das war wieder so ein eigenständiges Plugin, hat die eigene CLR gehabt und ziemlich viel war ähnlich wie in der WPF. Ja. Das war die Zeit, wo ich mir dann gesagt habe, hey, mein WPF-Buch tue ich migrieren in ein Silverlight-Buch. So viel Aufwand ist es nicht, aber es war alles ein bisschen anders und mehr Aufwand als erwartet, weil in Silverlight auch viele Sachen anders sind und viele Sachen ähnlich sind. Das heißt, man muss trotzdem alles ganz genau anschauen. Aber wir haben definitiv eine Überdeckung mit dem richtigen .NET Framework 4.5. Dann, wenn man Windows Phone anschaut, unter Windows Phone 7 hatten wir zum Entwickeln Silverlight für normale datengetriebene Apps und XNA zum Entwickeln von Games. In Windows Phone 8 hat Microsoft eine native Runtime, die sogenannte Windows Phone Runtime, eingeführt. Und diese nutze ich, wenn ich mit C++-Applikationen entwickle. Wenn ich mit C-Sharp-Applikationen entwickle, nutze ich zusätzlich zu dieser Windows Phone Runtime noch das .NET für Windows Phone, was auch wieder eine Untermenge von .NET 4.5 ist und auch Überschneidungen hat mit Silverlight. Entwickle ich für Windows 8 Windows Store Apps, dann habe ich dort die native Runtime WinRT oder Windows Runtime und wenn ich C-Sharp verwende, kommt dort zusätzlich .NET für Windows Store Apps zum Einsatz. Auch wieder eine Untermenge von .NET 4.5. Und das heißt, ich habe irgendwo eine Schnittmenge von diesen gesamten Sachen, wo ich dann in so einer Portable Class Library nutzen kann. Und dann habe ich den Vorteil, dass diese Portable Class Library in allen verschiedenen, vier verschiedenen Elementen verwendbar und einsetzbar ist. Okay, die Größe hier übrigens stimmt nicht überein. Ja, das heißt, das Verhältnis, wie groß jetzt hier Silverlight ist und wie groß das .NET für Windows 2 ist und so, ist nicht gegeben. Ich habe hier einfach ein paar Vierecke gemalt, um das darzustellen, dass es eine Überlappung gibt. Okay, neue Projektvorlage in Visual Studio 2012, referenzierbar und vereinfacht eine gemeinsame Codebasis. Schauen wir uns das an. Wir wollen ja unsere Sachen hier nachher auch in der Windows Store App noch verwenden. Das heißt, ich gehe mal hin zu meinem Projekt und sage hier Add New Project, ja, und habe jetzt hier Portable Class Library in die Projektvorlage. TechDays 2013, Portable. Ja, jetzt habe ich natürlich hier 2013 und vorher 2012. Jetzt sieht es so aus, als ob ich ein Jahr gebraucht hätte für das Projekt, aber ist ja egal. Okay, mein Chef ist nicht hier? Nee, okay, alles klar. Okay, also Add Portable Class Library, wenn ihr das macht, poppt dieser Dialog hoch und hier seht ihr, ausgewählt ist bei mir .NET Framework 4.5 ganz oben. Dann habe ich darunter Windows Store Apps, Windows 8 und higher. Silverlight 5 ist per Default nicht ausgewählt und ich habe hier Windows Phone 8. Das heißt, wenn ich jetzt OK klicke, bekomme ich eine Library, wo ich in diesen Komponenten verwenden kann. Ihr könnt hier ein bisschen rumstellen. Ja, ich kann ja auch auf .NET 4 stellen, 4.0.3, 4.5, 4.5.1. Windows Store App kann ich auch auf Windows 8.1 stellen und Windows Phone gibt es nur für Windows Phone 8 und sonst nicht. Ich lasse es in den Standardeinstellungen und klicke OK. Und jetzt habe ich das Ganze hier, eine Class 1 wird eingefügt, ja, und ich habe jetzt hier eine Library, wo in den Referenzen steht drin .NET Portable Subset. Und wenn ich bei Windows Phone reinschaue, sehe ich, da steht .NET für Windows Phone. Und ich kann jetzt hier hingehen, Add Reference, Solution und TechDays 2013 Portable, referenziere dieses Teil in meiner Windows Phone App und kann es hier nutzen. Okay. Also soweit, jetzt kann ich dort Sachen reinprogrammieren. Ich werde dann feststellen, bestimmte Sachen sind nicht verfügbar, bestimmte Sachen sind verfügbar. Was ist überhaupt verfügbar? Hier ist so ein kleines Slide, da sind ein paar Features drauf. Nicht alle, ihr findet in der MSDN-Dokumentation alle Features. Zum Beispiel, ja, es sind überall grüne Haken, nur bei Windows Phone 8 sind bei MEF, Managed Extensibility Framework, und beim Dynamic Keyword, das ist bei Windows Phone 8 nicht verfügbar. Das sind eigentlich die einzigen. Beachtet hier, dass ich die Versionen oben hingeschrieben habe. Ja, steht .NET Framework 4.5. Wenn ihr in diesem Dialog .NET Framework 4 auswählt, dann fehlen dort auch ein paar Sachen. Ich weiß nicht genau was, aber es sind dann auf jeden Fall halt ein paar Haken weg. Das heißt, da muss man dann auch drauf achten. Okay, jetzt interessant, hier steht MVVM. Ja. Damit ist gemeint, dass die typischen Klassen, die ich vorher erwähnt habe, Observable Collection, iNotify Property Changed, iCommand, die sind alle verfügbar in einer Portable Class Library. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie nutze ich jetzt das Ganze, um meine MVVM-Applikation in einer Portable Class Library zu verwenden. Wenn ich an die View denke, überlege ich mir schon, okay, ich habe jetzt vielleicht eine WPF-Applikation, dann habe ich so eine Windows Store App, wo primär für den Tablet gedacht ist, und ich habe noch eine Windows Phone Applikation, da baue ich wahrscheinlich überall andere UIs. Das heißt, die View würde ich jetzt als plattformspezifisch bezeichnen, die programmiere ich dann überall neu. Klar, XAML-Teile kann ich vielleicht ein Stück weit wiederverwenden, aber üblicherweise baue ich das Ganze anders auf. Das View-Model und das Model, das sieht so aus, dass ich das jetzt in eine Portable Class Library reinpacken kann und dann dort verwenden kann. Und da schauen wir jetzt einfach mal an, wie wir unsere Applikation hier in eine Portable Class Library migrieren. Und ich mache da keinen großen Eck daraus. Ja, ich nehme die Basisklasse Observable, mein Delegate Command, mein Model und mein Main View Model und kopiere das gerade hier runter in die andere Library rein. Drück mal F5 und hallo, hier ist es. Wunderbar, funktioniert schon. Also nichts einfacher als das, ja. Alles verfügbar, die Using-Direktiven sind drin. Das heißt, hat problemlos funktioniert. Wenn ich jetzt nochmal Stopp hier drücke, wir haben jetzt hier oben in meiner Phone-App ist nur noch die Main-Page drin, ja. Da habe ich sonst nichts geändert, außer in der Code-Behind-Datei hier das Main-View-Model zu instanzieren und die Load-Methode aufzurufen und der Rest ist alles im XAML. Und die ganze andere Logik, wie die To-Do-Items verwaltet werden und so weiter, habe ich jetzt alles hier in meiner Portable-Library. Da unten schwirrt jetzt auch das Main-View-Model rum, wo diese Logik enthält. Okay, also war eine kurze Demo. Kommen wir zur nächsten. Jetzt kann ich ja diese Portable-Class-Library, wo ich alles reingepackt habe, kann ich jetzt in einer WPF-Applikation oder in dem Beispiel jetzt in einer Windows-Store-Applikation verwenden. Das heißt, ich gehe hin, sage hier zu meiner Solution, Add New Project, Windows Store, Blank App, Tech Days 2013, machen wir ein großes T, und nenne es Windows Store App. Drücke OK. Da unten ist sie schon. Ich sage Add Reference und füge hier meine Portable Library dazu. Jetzt ist sie da. Ihr seht auch, hier gibt es eine Windows-Referenz, das ist die native Windows-Runtime und es gibt .NET for Windows Store App, was ich jetzt hier verwende in der Windows Store App. Jetzt gehe ich zu meiner Main-Page und ich bin jetzt so frei, gehe nochmal in mein Phone rein. Ich kann hier das ziemlich 1:1 für die Code-Behind-Datei hier wiederverwenden. Okay. Brauche hier ein Using für meine Portable Library. Und noch eine Klassenvariable habe ich vergessen. Main View Model VM. Okay. So, Code Behind Datei sieht super aus. Ich gehe in den XAML-Teil rein für meine Windows Store App. Hätte jetzt diese Main Page noch ersetzen können mit einer, ja, vielleicht mache ich es, wenn ich es jetzt schon erwähnt habe. Ich kopiere das nochmal raus. Dann bekomme ich nämlich noch den Titel. Das ist hier so eine ganz leere Seite. Ja. Üblicherweise gehe ich erstmal hin, schmeiße die raus, wenn ich ein leeres Projekt mache und sage hier nochmal Add New Item. Hier ist die Blank Page, das hatten wir gerade. Jetzt wähle ich eine Basic Page aus und nenne das Ding hier einfach wieder Main Page. Und dann bekomme ich eine Seite, wo dann hier noch der Titel drin steht und wo das Layout ein bisschen schon drin ist. Okay, gehe nochmal hier in die Code Behind Datei rein, im Konstruktor. Oder hier rum, paste ich mal das Ganze. Main View Model VM. So. Okay. Load Event Handler haben wir drin. Und Data Context gesetzt. Diese Standardseite, Die hat in XAML auch noch einen Data-Kontext, das heißt, die implementiert standardmäßig schon was, schmeiße ich raus. Und ich nenne das jetzt auch einfach To-Do-Liste. Und damit wir das Ganze ein bisschen Tempo aufholen, nehme ich jetzt einfach mal von meinem Phone hier soweit den Code und passe den ein bisschen an, dann sind wir ein bisschen schneller. Das heißt, ich packe hier noch ein Grid rein, Grid Row 1 und paste hier das Ganze vom Phone. Den Helper für Update Source on Change, ja, den brauchen wir hier in Windows Store App nicht mehr. Da gibt es jetzt auf dem Binding Update Source Trigger, Default explizit wie vorher und hier gibt es auch noch Property Changed. Das heißt, dadurch wird automatisch dann die Quelle aktualisiert, sobald sich was ändert. Ich verwende hier noch eine List View, das ist so für Touch optimiert in Windows Store Apps. Font Size 40. Okay, wie sieht mein UI aus? Ja, schon gar nicht so schlecht. Die Textbox mache ich vielleicht maximal 500 breit. Und dann müsste ich nur noch da oben die Column Definitions ein bisschen ändern. With Auto. Ja, dann pappt die Links. Geben wir ja noch einen kleinen Margin von 10 und dem Grid auch noch ein Margin, dass das Ding nicht am Rand klebt. Okay, meine To-Do-Liste ist da. Code BI-Datei, Main View Model aus der Portable Class Library verwendet, eingesetzt. Ich drücke die F5-Taste, habe natürlich vergessen, dass meine Windows Store App nicht als Startup Project gesetzt ist. Das heißt, ich klicke mal hier rechts, Debug, Start New Instance. Aha, on Navigated To gibt es ja schon. Da habe ich ein Problem mit dem Pasten in meiner Windows Store App. Also machen wir es anders. Pasten wir es hier rein. Okay. Setze sie als Startup Project und starte es mal mit F5. Ja. Jawohl, da kommt sie hoch. Get Beamer to Work, Kompost rausbringen. Ja, das, was in meiner Main View Model drin ist. Und super Sache, hat jetzt eigentlich recht einfach funktioniert. Ich klicke den Add-Button und es funktioniert. Der hat sich auch aktiviert, deaktiviert. Das heißt, jetzt habe ich mein View-Model eigentlich ruckzuck wiederverwendet in dieser Windows Store App. Und so kann ich das eigentlich recht simpel aufbauen. Okay. Was sagt die Uhr? Noch 13 Minuten. Okay, wir sind gut in der Zeit. Also, Portable Class Libraries. Das war es schon recht einfach eigentlich zu verwenden. Ja. Ich kann meine View-Model-Logik jetzt dort reinpacken und that's it. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen geschummelt. Ja. Normalerweise ladet ihr die Daten ja irgendwo von einem Webservice oder von irgendwo anders her. Ja. Und ich habe in meinem View-Model einfach jetzt diese To-Do-Items statisch reingeschrieben. Das heißt, schauen wir uns mal an, was man eigentlich macht. Jetzt sieht unsere Applikation so aus. Ich habe unten meine Portable Class Library, View Model und Model drin. Ich habe eine Windows Store App mit der View, wo dieses View Model verwendet. Und ich habe eine Windows Phone App mit einer View, wo auch dieses View Model drin ist. Jetzt mag ich vielleicht diese Items einfach abspeichern. Damit, wenn ich die Applikation wieder aufmache, will ich ja noch sehen, was ich zu tun hatte, was ich vorher eingegeben habe. Mag die vielleicht in einer lokalen Datei abspeichern. Und das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich das Problem, in meiner Portable Class Library merke ich dann, hey, da sind die Klassen gar nicht verfügbar, um was in den Isolated Storage reinzuspeichern oder um einen HTTP-Request zu machen oder sonst irgendwas. Da fällt mir irgendwas auf, was nicht verfügbar ist. Es gibt zwar mittlerweile, wenn ihr ein bisschen googelt, findet ihr, es gibt zum Beispiel einen HTTP-Client auf CodePlex, der als Portable Library implementiert ist. Das heißt, dann kann ich den dort verwenden. Oder es gibt auch andere Sachen, die verfügbar sind in Portable Class Libraries. In dem Fall, wenn was nicht da ist, dann geht er hin und macht in der Portable Class Library, man nennt es Plattform-Abstraktion, ja, hört sich ein bisschen geschwollen an, ihr macht einfach ein Interface und dieses Interface nutzt ihr dort unten und ihr implementiert das Interface in den spezifischen Programmiermodellen, dann je nachdem, wie ihr es braucht. Und schauen wir uns das an, wie man das machen kann und wir wollen die To-Do-Items jetzt einfach mal, statt statisch abzuspeichern, wirklich im Isolated Storage ablegen. Das heißt, ich gehe hin, stopp nochmal und gehe hier in mein Portable. Typischerweise so Daten im View-Model lade ich über einen Data-Provider. Das heißt, ich mache mir hier einen kleinen Folder Data-Provider. Data-Provider, Provider und füge hier hinzu ein I-To-Do-Data-Provider. Sag okay, ein Interface, add das hier, das Ganze, und mache hier zwei Methoden, definiere ich in diesem Interface. Ein Task, der eine Liste mit To-Do-Items zurückgibt. Ich nehme hier einen Task, dass das Ganze asynchron sein kann. Schreibe hier Load Items rein und ich mache hier noch eine Methode Add Item, die auch einen Task zurückgibt, damit auch die asynchron implementiert werden kann. Okay, so far so good. Jetzt kann ich in mein MainView-Model hingehen und kann ja im Konstruktor sagen, okay, iToDo Data Provider Data Provider, okay, kopiere mir das und mache hier gleichzeitig eine Instanzvariable, die ich hier initialisiere. Und jetzt gehe ich einfach hin und sage, okay, wo ist meine Load-Methode? Ja, meine Klasse ist nicht so schön sortiert. Hier in der Load-Methode, da sage ich jetzt einfach, okay, Data Provider, Load Items. Okay, da gibt es mir die ganzen Items zurück. Var Items ist gleich. Ich mache diese Load-Methode async und sage dann hier, await, Data Provider Load Items. Ich bekomme ja hier einen Task. Habe dann hier eine Liste von Items. Ups, wollte kein For Loop, sondern For Each. Loop durch die ganzen To-Do-Items und sage zu meiner Observable Collection To-Do-Items add Item. Okay? Da müsst ihr, wenn ihr sowas aufmacht, bei großen Collections ein bisschen aufpassen, weil die Observable Collection bei jedem Hinzufügen des Collection Change Event feuert. Das heißt, in bestimmten Fällen ist es sinnvoller, die komplette Observable Collection zu ersetzen und dann hier ein Property Change für To-Do-Items auszulösen. Ja, hatten wir in manchen Applikationen schon, aber in dem Fall ist sicher okay. Meine To-Do-Items, die Observable Collection, die lösche ich vorher noch, falls die Load-Methode mehrmals aufgerufen wird. Okay, so far so good. Gehe ich zu meinem Add-Command-Händler on Add-Execute. Da sage ich jetzt Data-Provider Add-Item und nehme genau das, was ich vorher hatte, New To-Do-Item, sage ja auch Await, mache das Ganze, da muss ich den Void stehen lassen, damit es noch zum Delegate passt. Okay, Await, füge ein neues Item hinzu und sage dann nachher einfach nochmal, dass ich hier die Load-Methode von meinem View-Model aufrufe, damit er das einfach nochmal lädt. Ja. Ansonsten könnte ich jetzt auch noch händisch meine Observable Collection abgleichen. Ich mache es mir an der Stelle ein bisschen einfacher. Okay, damit sollte unsere Portable Library Build Succeeded funktioniert. Ja. Jetzt haben wir in unserem Main-View-Model diesen I-To-Do-Data-Provider programmiert, der jetzt den Datenzugriff steuert und jetzt können wir diesen Data-Provider plattformspezifisch bauen. Ich gehe wieder in meine Phone-App zurück und sage hier, okay, ich mache hier auch einen Folder, add new folder, Data-Provider und füge hier eine Implementierung dazu, To-Do-Data-Provider. Sag okay, der implementiert diesen I-To-Do-Data-Provider. Und ich sage jetzt hier Load Items, okay. Var Items ist gleich New List of To-Do-Item. Und ich lade jetzt aus dem Isolated Storage. Das heißt, ich mache hier ein File und sage hier try und sage hier File ist gleich await application data. Die Klasse ist aus dem Namespace Windows Storage. Das ist in der Windows Phone Runtime. Das heißt, das ist was Natives. Und sage hier local folder get file async und das File selber speichere ich mir hier private const string filename. Gebe ich das hier an. Okay. Es gibt kein File exist, deswegen, es gibt zwar noch elegantere Möglichkeiten mit einer Suche, aber deswegen packe ich das jetzt einfach hier in drei Catch rein. Ja. Wenn er es nicht findet, dann ist das File eben null. Jetzt prüfe ich, if File ungleich null. Wenn wir da was drin haben, laden wir die Daten und ganz unten sagen wir Return Items. Okay, wenn es ungleich null ist, dann sage ich File open, async. Da bekomme ich so einen nativen iRandomAccessStream zurück. wenn ich Using System.io hier mache, habe ich hier drauf Extension Methods und da kann ich jetzt OpenStream for Read Sync, was mir einen normalen .NET Stream zurückgibt. Das heißt, ich sage hier, war Stream ist gleich await File OpenStream Async und jetzt gehe ich hin mit dem Serializer. Type of, was soll das serialisieren? Eine Liste von To-Do-Items. Okay, und ich sage Serializer, deserialize the stream und setze diese Items auf die Liste, die ich daraus selektiere. Okay, damit haben wir das gebaut. Schauen wir, wie es beim Adden aussieht. Beim Adden sieht es so aus, dass wir zunächst mal das Ganze auch async machen und wir sagen hier var Items, schauen wir alle Items an. Dafür gehe ich jetzt einfach hin und sage, ich rufe die LoadItems-Methode hier einfach auf und sage dann Items Insert, ich füge es mal an Stelle 0 ein, damit es immer oben ist, ja, ist schöner. Wobei Sortierung wäre eigentlich Aufgabe des UIs, ja. Ist ja egal. Und habe jetzt hier die Items drin und serialisiere jetzt die ganze Collection wieder in den File. Das heißt, war File, Await, Application Data, Current, Local Folder, Create File Async mit FileName. Gebe hier noch an, Creation Collision Option, Replace Existing und dann habe ich ziemlich das Ähnliche hier wie hier oben, dass ich dann, wenn ich das File erstellt habe, mit einem Stream, jetzt nicht for Read, sondern Open Stream for Write und ich sage hier unten, Serialize, schmeiße den Rest da vorne weg und speichere jetzt diese Items Collection hier rein. Okay, ich bilde mal kurz. Jetzt bekomme ich in meiner Phone-App natürlich in der Main-Page, wo ich das Main-View-Model erstelle, einen Fehler und da kann ich jetzt To-Do-Data-Provider angeben, kann ich einen neuen erstellen und jetzt gebe ich den dort einfach rein. Ich drücke die F5-Taste, die Applikation kommt hoch. Zeit läuft ab, ja. Okay, hätte ich doch besser die Bildschirmtastatur benutzt. Drück Add, okay. Super Sache, ja, das geht. Okay, jetzt wird es eingefügt. Ich stoppe die Applikation und starte nochmal. Super Sache, Zeit läuft ab. Jetzt habe ich beides drin quasi über diesen To-Do-Item-Provider. Und ob der jetzt natürlich lokal was hinschreibt oder ob er auf dem Webservice hin telefoniert oder sonst was, spielt absolut keine Rolle. Das heißt, jetzt habt ihr alles raus bekommt aus dem View-Model. Und genau diesen Ansatz mit dem Interface verwendet ihr auch, wenn ihr zum Beispiel eine Message-Box anzeigen wollt, ja, dann macht ihr im View-Model-Konstruktor, nimmt es ein Objekt oder ein Interface iMessageBox-Service entgegen, dann könnt ihr im UI das implementieren, dass es eine Message-Box anzeigt und im Unit-Test zeigt es eben keine an, sondern gibt direkt irgendwas zurück, ohne was anzuzeigen. Okay. Jetzt könnte ich noch das Ganze in der Windows Store-App auch noch implementieren, spezifisch, mache ich an der Stelle nicht. Stattdessen kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Abstractions haben wir jetzt gesehen, unten definiert Interface, oben implementiert. Kommen wir noch zum weiteren Punkt, Dateien als Link referenzieren. Das war, wie man vor Portable Libraries so Code geshared hat. Und jetzt ist ganz interessant, Windows Runtime wird in Windows Store-Apps verwendet, nativ. Wenn ich mit C-Sharp programmiere, kommt zusätzlich .NET für Windows Store Apps zum Einsatz. Bei Windows Phone App wird die Windows PRT, Windows Phone Runtime verwendet, auch nativ. Benutze ich C-Sharp, kommt zusätzlich .NET für Windows Phone zum Einsatz. Jetzt habe ich das Problem, WinRT und Windows Phone Runtime haben Gemeinsamkeiten. Die Windows Phone Runtime ist eine Untermenge von der Windows Runtime. Aber beide sind nativ in einem erweiterten COM entwickelt worden und kein .NET. Das heißt, die stehen nicht in der Portable Class Library zur Verfügung. Da kann ich mir jetzt auch Abhilfe schaffen mit verlinkten Dateien, wie ich es früher gemacht habe. Und super Sache, dass die Zeit nicht mehr gereicht hat, um in meiner Windows Store App einen Data Provider zu bauen. Nämlich dieser Data Provider, den ich hier in meiner Windows Phone App habe, ja, der dieses Application Data nimmt. Das stammt aus dem Namespace Windows Storage. Alles, was mit Windows anfängt, ist immer WinRT oder Windows Phone RT. Das heißt, ich kann jetzt diesen Data Provider in meiner Windows Store App für Windows 8, setze ich die als Startup Project, kann ich den jetzt einfach hinzufügen. Ich verzichte hier auf das Erstellen vom Ordner, ich sage Add Existing Item, navigiere zu meiner Phone App und habe hier den To-Do-Data-Provider und ich klicke hier auf den Pfeil und sage Add as Link, ja, dass ich das nicht direkt als Pfeil einfügen möchte. Jetzt habe ich es hier drin, ich sehe, das ist ein Link und ich kann jetzt im Konstruktor von diesem Main-View-Model kann ich jetzt diesen neuen To-Do-Data-Provider einfach verwenden. Okay, feine Sache, ich drücke die F5-Taste, die Applikation startet, Item Test, ich drücke Plus, hinzugefügt, mache das Ding zu, stoppt das Ganze, starte es nochmal, Local Machine und Item Test ist vorhanden. Das heißt, so mit Linked Files kann ich dann auch zwischen diesen nativen Sachen noch Code sharen. Was da noch zum Einsatz kommt, letzter Punkt, in den Properties bei Build findet ihr Conditional Compilation Symbols. Das steht bei der WinRT NetFX Core und bei Windows Phone steht dort drin unter Build Silverlight und Windows Phone. Das heißt, ich kann im Data Provider, kann ich auch hingehen, wenn ich den aufmache, kann ich auch hingehen und zum Beispiel sagen, bei meiner Load Items Methode kann ich dann so Compiler-Direktiven machen, if Windows Phone, ja, mach das, else, end if und else, sage ich hier einfach mal return, new list, to do item, new to do item und schreibe hier rein, kein Phone von mir aus, okay. Speichere das Ganze, jetzt seht ihr, jetzt sehe ich hier, aus Windows Phone ist geöffnet. Wenn ich jetzt das Ganze in der Windows Store App anschaue, wenn ich hier auf die Verknüpfung klicke, hat er den Teil von Windows Phone automatisch ausgegraut und der untere Teil mit New List ist aktiv. Und jetzt kann ich einfach, wenn ich jetzt die Windows Store App kompiliere, dann kommt hier kein Phone. Ja. Wenn ich die Windows Phone App wieder starte, wenn ich das nochmal als Startup Project setze, dann sehe ich, dann wird der andere Teil dort einfach verwendet. Und er zeigt hier die Sachen an, die ich vorher eingegeben habe. Okay, Linked Files, das, was wir gemacht haben, ich springe weiter, Optimierung, was es noch gibt, Service Locator, um alle Interfaces aus dieser Portable Library in einer Klasse zu implementieren. Das heißt, ich stelle so eine Klasse aus der Portable Library bereit, wo alle benötigten Interfaces drinstehen und die eigentliche Implementierung kann dann diese Properties einfach setzen. Ich benutze das eigentlich nie so, das heißt, bei mir hat einfach der Konstruktor vom ViewModel verlangt die Interfaces and that's it. Und dann nimmt man üblicherweise ein Dependency Injection Framework, wo dann mein MainViewModel erstellt, wo automatisch die Konstruktorparameter für mich auffüllt. Da gibt es ein paar, AutoFAC habe ich gesehen, dass das als Portable Library verfügbar ist, das heißt, da könnt ihr vielleicht auch wieder Code zwischen verschiedenen Plattformen sharen, wenn ihr das hier einsetzt. Okay. Damit sind wir durch. Noch kurz, Fazit, ViewModels und Models haben wir gesehen, Portable Libraries lassen sich somit wiederverwenden, plattformspezifische Logik mit Abstraktionen, WinRT und Windows Phone Runtime über verlinkte Dateien. Ich habe heute Abend noch um 17 Uhr eine Session zum Entwickeln von Windows Phone Unternehmens-Apps. Dort werde ich nochmal mit einer Portable Library arbeiten und dort dann auch zeigen, wie man eine Navigation über mehrere Seiten macht, was eigentlich auch über so ein Interface einfach funktioniert. Falls es Fragen gibt, ich bin gleich am Trivadis-Stand jetzt, also wer will, kann dort vorbeischauen oder einfach jetzt noch vorkommen. Dort gibt es auch noch ein bisschen was zu gewinnen, könnt ihr unter anderem ein Telefon oder ein paar Trainings zu gewinnen und ansonsten Slides und weiteres E-Mail einfach schreiben oder anschauen, lade ich morgen Abend hoch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und sorry für die 3 Minuten, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Applaus